Wir sind ja noch in der Bergpredigt, der Jüngerrede, Kapitel 6 heute Abend zu dieser Überschrift, die Verse 25 bis 34. Jesus sagt: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schauet die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ihr Kleingläubigen, es sind ja Jünger angesprochen. Die, die zu Jesus gehören, die angefangen haben, ihm zu vertrauen, mit ihm zu gehen, ihr Kleingläubigen. Er legt den Finger damit auf die Wunde, die auch bei uns bis heute immer wieder aufbricht. Wir tun so viel, wir sind gläubig, wir nennen uns Christen, aber in so vielen Situationen, da suchen wir erst da und dort und dies und jenes und dann, wenn gar nichts mehr hilft, wenn kein Ausweg da ist, sich kein neuer Horizont abzeichnet, dann fangen wir auch an zu beten. Ihr mit eurem kleinen Vertrauen. Jahrelang hat diese Frau rumgedoktert und alles versucht und fast so wie im Evangelium, sie war bei vielen Ärzten und gab ihr ganzes Vermögen aus. Und dann kommt sie mal auf den Gedanken, ja, könnten wir nicht nach Jakobus 5 handeln. Wenn einer krank ist, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl und es wird besser mit ihm werden. Ihr Kleingläubigen. Dass wir uns ganz persönlich anreden lassen von dem. Es geht nicht darum, dass wir einen Glauben haben, der etwas vorweisen könnte, sondern dass wir immer mehr hineinwachsen in dieses kindliche, selbstverständliche Vertrauen. Der Herr kann und der Herr will. Und Jesus macht das hier sehr deutlich in diesen täglichen Fragen. Es sind ja nicht die gewaltigen Dinge, sondern unsere Nachfolge, unser Glaube, unsere Vollmacht, die wir dort gesehen, wie das im Täglichen bei uns ist. Unser Abschnitt gehört in einen Zusammenhang, nämlich Kapitel 6, die gelebte, die rechte Frömmigkeit. Und zwar zunächst einmal, wie lebe ich? Jetzt geht es um mich. Zunächst das Almosen geben, dann wie bete ich richtig, wie faste ich richtig, was sammle ich, was Richtiges und jetzt wie lebe ich im Täglichen, richtig. Man müsste eigentlich sagen, vom vorhergehenden Abschnitt, der ist ja überschrieben, vom Schätze sammeln und sorgen. Da geht es zunächst um Schätze sammeln. Der Reiche sammelt und der Arme sorgt. So gehört es zusammen. Der Reiche sammelt und Jesus sagt, passt auf, niemand kann zwei Herren dienen. Der Besitz, das Geld, das wird ihr ganz schnell zum Götzen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Reiche sammelt, er dient dem Götzen Mammon, der Arme sorgt. Ist auch wie ein Götze. Was bei uns die Geborgenheit, dass wir ruhig und gelassen und vertrauend sein können, immer wieder umwirft, das ist die Sorge. Das ist sehr wohl ein Thema. Die Sorge. Das griechische Wort ist ja sehr, sehr eindrücklich. Es müsste eigentlich wörtlich übersetzt werden mit Kopfdrehungen. Das sind ja Sorgen zunächst einmal. Es dreht sich da oben im Kopf in den Gedanken. So wie wir sagen, konzentriere dich. Das heißt, kreisen um. Wir haben so viele Kopfdrehungen. Und überlegen so viel, das nennt die Bibel Sorgen, Kopfdrehungen. Wir reden deshalb zuerst von zermürbenden Sorgen. Und zwar ganz konkret macht Jesus das deutlich beim Essen, beim Trinken, bei der Kleidung, bei der Gesundheit. Dort setzen diese Sorgen an. Das ist ja auch zunächst richtig. Es gibt eine ganz einfache Regel. Das sind falsche Sorgen, zermürbende Sorgen, wo es bei den Kopfdrehungen bleiben muss, weil ich nichts tun kann. Die Sorgen, die machen kaputt. Wenn es von den Kopfdrehungen, die wir alle kennen, wenn die beendet werden, wenn ich die Hände rege, dann sind es rechte Sorgen. Denn dann liegt es in meiner Kraft. Also zum Beispiel, natürlich ist das eine Kopfdrehung, die kennt jede Hausfrau. Was koche ich heute? Wahrscheinlich sind die meisten schwäbischen Hausfrauen klüger und machen einen Speiseplan für eine Woche. Was koche ich? Und dann stellen sie es auf, das sind Kopfdrehungen. Das sind nötige und gute Kopfdrehungen, denn die werden zu Handbewegungen. Und wenn die Hände geschafft haben, hat es da oben im Kopf aufgehört. Alle Kopfdrehungen, alle Sorgen, die ich mit meiner Tätigkeit zu Ende bringen kann, die sind normal, die sind richtig. Die meint auch Jesus hier nicht. Aber alle Kopfdrehungen, bei denen ich nichts tun kann, egal was ich versuche, die machen mich kaputt, die sind falsch. Das macht Jesus an dem Beispiel von den Vögeln deutlich. Wenn der Vogel, der Spatz da in der Dachrinne sitzt und sagt, Mensch, jetzt schlägt's auf der Kirchturmuhr schon 7, der Bauer ist immer noch nicht aufgestanden, keinen Traktor rausgeholt, die Sämaschine steht noch da, der sät nichts, dann habe ich nichts zu fressen später. Das kann der Vogel nicht beenden. Der kann nicht runterfliegen, auf den Traktor sitzen, wegfahren und anfangen zu säen. Das muss er schon dem Bauer überlassen. Oder das andere Beispiel, diese Frau, die zu mir kommt und sagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich werde depressiv. Ja, warum, sage ich. Ja, meine Tochter hat den Führerschein gemacht und jetzt denke ich ständig dran, jetzt kommt ein schwerer Unfall. Und Kopfdrehungen, natürlich kann man da mit Schucke dabei werden. Ständig sieht man das vor sich, sage ich zu ihr, ja, Sie haben 3 Möglichkeiten, wie Sie diese Kopfdrehungen beenden können. Die erste Möglichkeit ist, Sie nehmen der Tochter den Autoschlüssel weg. Dann hört's auf, dann fährt er ja nicht mehr. Sie müssen keine Angst mehr haben, dass ein Unfall käme. Die zweite Möglichkeit wäre, Sie setzen sich einfach dazu. Dann sind Sie sofort zur Stelle, wenn Unfall ist. Wobei natürlich die Frage ist, ob Sie auch verletzt sind, aber dann hört es auch auf. Jedes Mal, wenn die Tochter fährt, fahren Sie mit, dann hört es auf. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Sie sagen, Herr Jesus, bei mir dreht sich alles. Ich sehe ständig diese Bilder vor Augen. Ich möchte jetzt dir das abgeben. Bitte mach du dein Wort wahr an mir, dass du die Sorgen, die wir dir zuwälzen, die wir dir geben, dass du die wegnimmst. Das ist die dritte Möglichkeit. Sie haben die Wahl. Natürlich gibt es die vierte, Sie bleiben in Ihren Kopfdrehungen und Sie werden wahrscheinlich sehr krank werden. Liebe Brüder und Schwestern, sortiert einmal die Sorgen, die euch umtreiben. Schreibt sie euch auf einen Zettel. Das hilft ganz arg viel, was dich im Kopf bewegt, was dich ständig umtreibt, was dich ständig unruhig macht. Und dann schreib dahinter, ob du es ändern kannst oder ob du es nicht kannst. Und alles das, was du nicht ändern kannst, das gib Jesus her. Und sag's ihm so deutlich, sicher geht das nicht auf einen Sitz. Das braucht manches Mal, aber der Herr hört unser Beten. Und wenn ich ihm das immer wieder bringe, er wird mich befreien von diesen Kopfdrehungen. Alles das sind falsche Sorgen, wo ich nichts tun kann. Wir kennen ja diese Sorgen. Die begleiten uns. Bekomme ich Krebs? Wie geht's mit meinen Kindern? Wird er, wenn er fertig studiert hat, wird er auch einen Arbeitsplatz bekommen? Ich kann doch nichts tun dafür oder dagegen. Das ist eine der großen Versuchungen, mit der der Satan uns aus der Geborgenheit bei Jesus reißen will. Dass er uns solche Kopfdrehungen ganz arg wichtig macht. Dass wir das erkennen, das ist schon wichtig. Denn unser falsches Sorgen, unsere Kopfdrehungen, wo wir nicht etwas dagegen tun können, sind im tiefsten Kleinglaube, Misstrauen gegen Gott. Da greift er die Wurzel an. Misstrauen gegen Gott. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben, nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben, so singen wir in strahlendem Bass oder Tenor oder Sopran. Dann dreht sich da oben alles. Jesus macht an einem das sehr deutlich, er sagt bei den Vögeln, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wenn der himmlische Vater die Vögel ernährt und ihr seid doch sein Gegenüber, sein Ebenbild, die Krone der Schöpfung, wie sollte er euch dann nicht ernähren? Seid ihr nicht viel mehr als die Vögel? Da spricht er uns einen ganz großen Wert zu, der fürsorgende Vater. Der hebräische und der griechische Begriff, aber zunächst der hebräische Begriff für Vater, das ist herrlich. Vater heißt ganz wörtlich übersetzt, der es knospen lässt. Das ist der Begriff von Vater im Hebräischen. So bezeichnet der Hebräer den Vater. Der es knospen lässt. Das heißt, der Wachstum gibt, der Entfaltung schafft. Ihr seid viel mehr als die Vögel, die er doch versorgt. Ihr seid seine geliebten Kinder. Euch will er alles tun. Wir haben vorher so schnell gesagt, Essen, Trinken, Kleiden und so sei für uns nicht mehr die entscheidende Kopfdrehung. Wie ist es aber mit den über 50% der Menschen auf der Welt, die tatsächlich hungern? Wo ist denn da der, der Knospen lässt, der fürsorgende Vater? Was ist denn mit dieser Frage? Der himmlische Vater ernährt sie doch. 60% aller indischen Familien müssen tatsächlich am Morgen eines Tages sich dauernd überlegen, wo kriegen wir heute was zu essen her. Es ist so dort. Mich hat ein Gedanke sehr bewegt, jetzt auf der letzten Indienreise, den einer der Teilnehmer an einem Abend gesagt hat, als wir ziemlich fertig waren nach Kalkutta, dieses unsägliche Elend. Und dann sagt er, ich sah heute Nachmittag einigen Vögeln zu. Und da ist mir der Gedanke gekommen, den Vögeln in Indien geht es besser als den Menschen. Ist wahr? Ein Vogel in Indien hat so gut wie ein Vogel in Deutschland. Er findet immer was zum Picken. Dann kam die Frage dazu, warum geht es denn den Menschen so übel dort? Da muss man nur die Augen offen halten und dann sieht man's. Ich sag's mal ganz lapidar, da kommen sie, Straßenrand steht so ein kleines Tempelchen, da sitzt der Götze Hanuman drin, ist der Glücksgott für den Inder. Riesen fetter Bauch, fett sein bedeutet Wohlstand und Glück haben, ein Elefantenkopf mit langem Rüssel drauf, kommt aus der indischen Göttersage, weil die Streit hatten, ist egal. Und dann kommen die Leute und knien vor diesem Steinbild nieder, schmücken es mit Blumen oder legen eine Banane hin oder ein bisschen Reis und erflehen Hilfe. Tja, was soll denn dieser Stein machen? Was soll denn der machen? Der kann doch nichts. Das ist die ganz einfache Not. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Aber dieser Steingötze, der kann nicht einmal hören. Das ist die Not so unendlich vieler Menschen auf dieser Erde, dass sie die völlig falsche Adresse haben. Die völlig falsche Adresse. Und darum geht's ihnen übel. So einfach muss man sagen. Darum geht's ihnen übel. Nicht Gott ist daran schuld, dass circa 2/3 der Weltbevölkerung unter der Armutsgrenze leben, sondern es sind zwei Dinge, zwei Entwicklungen, die das auslösen. Das eine ist, dass eine Unzahl von Menschen nicht die richtige Adresse weiß und zu den Götzen betet. Die großen Religionen dieser Erde sind Götzenreligionen. Da ist weder Stimme noch Antwort. Wir können das gar nicht herablassend sagen, denn das wird sofort zur Anfrage an uns. Wie Paulus schreibt in Römer 10, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht hören? Wer sagt ihnen denn die richtige Adresse? Das ist die eine große Linie. Und die andere Linie ist die, Gott gibt im Überfluss auch die äußeren Gaben. Aber er braucht und will Verteiler, die das weitergeben. Ich sage es noch einmal, mit dem, was wir in Deutschland an Abfall und Ausschuss von allein von Lebensmitteln haben, das würde reichen, dass kein einziger Inder hungern muss. nur von unserem Abfall. Die Not des Hungers weltweit liegt nicht an Gott, er gibt genug. Es liegt am Verteilersystem, damit wieder an uns. Und lasst uns das sehen, auch bei solch einem Text, dass so viele Menschen ständig an der Überlebensgrenze leben müssen. Das liegt mit an uns reichen Völkern. Wir gehören zu den 10% der Erde, die 90% der Lebensmittel besitzen. Und unter Lebensmittel meine ich jetzt nicht nur Brot und Fleisch, sondern da meine ich Wasser, da meine ich alle Grundstoffe. Was sind wir für bevorzugte Leute? Schaut einmal, wenn ihr heute Abend die Nachrichten gesehen habt, die Schneeverwehungen und das alles. Leute, ist ein Segen für unser Land. Nicht gerade heute den Tag über, wenn man stecken bleibt drin. Aber wir haben in unserem Land kein Wasserproblem. Wir haben genügend Wasser. Ihr werdet ganz wenige Länder auf der Erde finden, wo ihr den Wasserhahn aufdrehen könnt und das, was da herauskommt, trinken könnt. Circa 80% der Krankheiten, die es in Indien gibt, liegen am Wasser. Und weite Teile der Erde leiden unter einem extremen Wassermangel. Ich nenne nur die ganze Sahelzone. Auch das gehört mit zum Verteilen. Wie werden die Lebensmittel dieser Erde wirklich gerecht verteilt? Es liegt nicht an Gott. Jesus sagt ja dann, am Schluss der Bergpredigt, und da macht er das noch einmal sehr deutlich, der himmlische Vater lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er gibt. Der fürsorgende Vater, der da Knospen lässt, wir haben jetzt diese Frage nur am Rand mitgenommen, weil die immer wieder kommt. Was ist das für ein ungerechter Gott, der so viele Menschen so leben müssen? Er ist nicht ungerecht, sondern der Mensch will ihn nicht, er betet die Götzen an. Und die, die ihn kennen, die verteilen nicht richtig. Wisst ihr, dass wir nicht nur an unsere eigenen Sorgen denken? Lasst uns, das möchte ich so direkt sagen, lasst uns als Christen entschlossene Verteiler werden. Entschlossene Verteiler. Noch einmal, das, was wir sonntags abkündigen, in den norddeutschen Ländern haben sie das bessere Wort dafür. Da sagen sie, die Kollekte ist heute dafür bestimmt. Das, was wir kollegere, das, was wir heute sammeln. Wir sagen immer noch Opfer. Ich möchte einmal so lapidar sagen, ich nehme an, dass für die überwiegende Mehrzahl derer, die etwas geben, das kein Opfer ist. Ist kein Opfer. Es gibt Leute, die opfern, aber viele tragen zu einer Kollekte bei. Opfer heißt immer, dass es mir wehtut. Dass es mir wehtut. Dass ich verzichte. Für andere. Nicht so, Paulus ist hier ganz nüchtern, dass ich dann Mangel leide, aber so, dass ich mich einschränken muss. Das meint Opfer. Die zermürbenden Sorgen, die Ängste, die uns blockieren. Was kann nicht alles kommen? Brüder und Schwestern, lest einmal die Tageszeitung auf das hindurch, was da alles an Ängsten geschürt wird. Und dann habt ihr schon einen Maßstab, Der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist nie ein Angstmacher, sondern er heißt immer Tröster, Ermunterer. Aber der Satan ist ein Angstmacher. Das steht in so vielen Meldungen, was jetzt wieder krebserregend ist. Wie es jetzt mit der Ozonschicht weitergeht, da wären Bilder gemalt. Wir sind heute zunehmend eine Angstgeneration. Und wir können eigentlich nichts tun. Wir können nichts tun. Und das ist das Fatale, dass dann, wenn diese Szenarien entwickelt werden in der Schwarzwald im Jahr 2010, nur noch kahle Äste, und dann sagen die Wissenschaftler, aber wir können nichts tun. Wir wissen nicht, was tun. Das sind Ängste, das sind diese Kopfdrehungen. Und das geschieht heute global, nicht mehr nur persönlich, sondern das wird, ist ein Zeichen dieser letzten Zeit, wo Jesus ja sagt, und sie werden verschmachten vor Furcht, und jetzt passt auf, im Warten der Dinge, die da kommen sollen, ist noch überhaupt nichts da, gar nichts da. Man kann auch ganz unbesorgt seine Spätzle essen, aber im Warten der Dinge, was da kommen soll, Salmonellen in den Eiern. Dann wird es ganz anders. Jeder Spatz bleibt im Mund hängen. Ist jetzt eine Salmonelle drin oder nicht? Das sind im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Das ist die Frau, die morgens ständig vor dem Spiegel steht und nun ihren Leibe fühlt, die Brust, ob sich da nicht doch ein Knoten gebildet hat. Es ist noch gar nichts da, aber im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Man muss hier sehr nüchtern bleiben, in Klammern gesagt, es ist natürlich nichts zu sagen gegen eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung. Das gehört zu unserer Verantwortung dazu. Aber dieses tägliche, ständig auf der Lauer sein, ist jetzt da oder ist nicht da? Das ist gemeint. Wo die Sorge weggeht, weil die Hände tun, da ist das in Ordnung. Wo der Schlaf wegbleibt, da ist höchste Alarmstufe, wo ich nicht einschlafen kann wegen dieser Kopfdrehungen. Geborgenheit. David formuliert es einmal so im Psalm: Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn der Herr hält mich. Das Hebräisch ist noch viel schöner. Ich lege mich hin und schlafe ein. Versteht es wirklich da? Ich lege mich hin und schlafe ein. Wer kann das unter uns? Ich lege mich hin und schlafe ein. Gibt wahrscheinlich wenige. Die Bibel nennt das als ein Zeichen der Geborgenheit, des Gottvertrauens. Ich lege mich hin und schlafe ein. Gell, die schwierigsten Stunden sind doch die Stunden oder Zeiten vorm Einschlafen und nach dem Aufwachen. Da dreht sich alles. Und da kommen diese Gedanken. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Wenn du unter Schlafstörungen schon längere Zeit leidest, dann musst du unbedingt einmal dich selber fragen, wo sitzt die Wurzel? Wo sitzt sie? 99% aller Fälle haben Schlafstörungen keine körperlichen Ursachen, sondern haben seelische Ursachen. Ist auch ein gutes Barometer für uns Christen, wo der Schlaf wegbleibt. Da ist etwas mit unserem Gottvertrauen in Frage gestellt. Wo die Freude wegbleibt, weil ständig so ein Grauschleier drüber liegt, die Furcht, was kommen könnte. Jesus will nicht, und das sagt er hier ganz deutlich, dass wir ständig uns da absorgen, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge auch nur eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Wo die Freude wegbleibt am Leben, da ist etwas nicht mehr in Ordnung mit unserer Gemeinschaft mit Jesus. Wenn ständig diese Furcht im Hintergrund steht, was kommen könnte und was passieren könnte. Wisst ihr, ich muss manchmal ankämpfen, ich muss das so sagen, ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und ich hatte einmal einen Traum. Und in diesem Traum, der war so realistisch, da bin ich mit meinem Auto voll auf einen anderen drauf. Das hat unheimlich gekracht und geknallt. Ich habe heute noch, wenn ich an diesen Traum denke und die Augen zumache, den Knall im Ohr. Da muss ich mich selber ganz arg in die Zucht nehmen, wenn ich ins Auto sitze für eine Fahrt, dass ich sage, Herr Jesus, ich gebe es dir ab. Ich persönlich habe das für mich so genommen, das ist eine dieser Versuchungen, wo der Satan mich packen will. Wo der Schlaf weg ist, wo die Freude weg ist, wo ich nicht mehr zum Tun komme, gelähmt werde. Achtung, jetzt sage ich noch eine andere Bemerkung dazu, dass wir auch hier sehr nüchtern bleiben, wo die Freude weg ist. Es gibt viel Depressivität, auch und gerade bei uns Christen. Das gibt es. Die überwiegende Mehrzahl von depressiven Erkrankungen hat aber organische Ursachen. Das ist gerade andersrum, wie was ich bei den Schlafstörungen gesagt habe. Sie haben ganz arg oft organische Ursachen. Das ist ein Erfahrungswert. Dass man ja nicht diese Gleichung aufmacht, wo ein Mensch depressiv ist und wo er in dieses Loch stürzt, da steht sein Glaube zur Debatte. Das kann auch sein. Aber das ist selten der Fall. Ich sage das so deutlich, dass wir uns hier nicht in ein falsches Schema hineinverrennen, sondern bei Depressionen, bei diesem ganzen Bereich, da ist sehr, sehr oft eine organische Ursache da. Die häufigste Ursache, das komisch ist, dass man das gar nicht merkt, ist das, dass man sich überarbeitet. Dass wir es nicht mehr können, auch wir Christen können es zunehmend nicht mehr ausspannen. Wir Schwaben haben es ja da sowieso von naturell ein bisschen schwerer, schaffe, Häusle bauen. Aber ich merke das doch an so vielen Punkten. Es gibt einige Leute, muss manchmal lächeln, da sehe ich den Mann, ich weiß, der ist jetzt ziemlich angeschlagen, aber der läuft da den Feldweg und hat seine Hacke auf dem Rücken. Der kann nicht mehr hacken, da kommt er so ins Schnaufen. Sondern er läuft mit der Hacke, damit die Leute nicht merken, dass er spazieren geht. Eine Frau in Dettingen, die hat immer ihr Wägele genommen und dann hat sie was Neido und Sack und den hat sie mitgezogen. Die wollte aber nicht auf den Acker, sonst sie ging spazieren. Aber damit die Leute nicht denken, die läuft am helllichten Werktag spazieren, hat sie das Wägele genommen. Wann hast du für dich zum letzten Mal richtig ausgespannt? Richtig ausgespannt, ohne den Gedanken gehabt, ich sollte jetzt was tun. Der treibt uns ja immer. Das ist die häufigste Wurzel, das verkraftet der Körper nicht. Verkraftet er nicht. Und dabei meine ich jetzt mit Arbeit nicht nur, dass ich Holz spalte, sondern auch das ist genauso Arbeit, wenn ich irgendeine geistige Tätigkeit tue. Das, was wir jetzt tun, ist Arbeit. Ihr habt jetzt ganz arg viele Gehirnzellen eingeschaltet, hoffentlich. Und es läuft. Das läuft durch den Körper. Da kommt man in Anspannung. Da werden sogar Kalorien verbraucht. Ich kann es euch ganz direkt deutlich machen. Wenn ich am Sonntag 2 Predigten gehalten habe, nehme ich in der Regel 1,5 Kilo ab. Aber nicht, weil ich so fuchtelig bin. Denkt nicht, dass ich so will bin, dass das Sport ist, sondern das schafft der ganze Körper mit, die Schwerarbeit. 1,5 Kilo nach 2 Gottesdiensten, die esse ich dann beim Sonntagsessen wieder ran, sicher. Aber ich habe das einige Male geprüft, das ist genau so. Das ist Arbeit. Ausspannen, das heißt, ich bin jetzt auf keinen Zweck gerichtet. Auf keinen Zweck gerichtet, sondern... Einer hat es mal so gesagt, ich lasse die Seele baumeln, ich tue nichts. Auch das ist nicht ausspannen, wenn ich mich hinsetze und lese. Das schafft wieder das ganze Gehirn mit, der wesentliche Teile. Sondern wirklich einmal nichts. Und das ist zum Beispiel, ich setze mich in den Liegestuhl und genieße die Sonne. Ohne Angst vor Ozon. Muss man sich schon zwingen dazu heute. Und jeder weiß, was ihm gut tut. Ausspannen, das heißt, ich setze mich mal auf eine Wiese und lasse das alles, was da um mich herum lebt und webt, auf mich einwirken. Ausspannen, das heißt, ich gehe jetzt ziemlich warm an und gehe einmal, es war herrlich, wann war das, am Dienstag oder wann, wo das so tief verschneit war. Und schau nur. Das ist ausspannend. Ich tue mal alles andere weg. Das macht die Seele, gibt ihr frische Kraft. Das baut den Körper wieder auf. Da kommt die Freude wieder. Die Freude, dass ich das sehe, wie hat Gott diese Welt so unendlich schön gemacht. Unendlich schön. Jesus macht das hier deutlich, sehe doch die Lilien an. Eigentlich heißt das ganz wörtlich Feldanemonen, sind aber nicht so... Was sind Anemonen bei uns? Bitte? Kleine, also wie Gänseblümchen, bloß größer, oder nicht? Das sind Anemonen. Oder sind die die mit dem Kelch? Die Waldanemonen, das sind die, die im Frühjahr als erste kommen, die haben so Kelche. Also so sehen diese Feldanemonen im Israelland aus, aber mit sehr viel größeren und mehreren Kelchen. Das übersetzt Luther mit Lilien. Und jetzt sagt Jesus direkt von denen, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von diesen. In der Schöpfung Gottes, da gibt es 2 Grundlinien. Das eine ist die Zweckmäßigkeit. Und das andere ist die Schönheit. Die Schönheit. Und ich musste immer wieder diesen Satz im Gedächtnis behalten, den einer mal in Israel gesagt hat, wenn man da so oben steht und sieht den See Genezareth und die roten Mondfelder, ist ein berückender Anblick. Und dann hat er gesagt, wenn die Schöpfung nach dem Fall schon so schön ist, wie muss sie eigentlich ursprünglich gewesen sein. Das ist ein herrlicher Gedanke. Das ist ein herrlicher Gedanke. Dass wir einmal die Schönheit der Schöpfung Gottes wieder anschauen. Die Schönheit. Bei uns im Pfarrhaus zieht's. Die Fenster sind alt, sie haben Luft. Aber ich freue mich immer wieder am Morgen, wenn ich rauskomme und sehe die Eiskristalle am Fenster. Leute, ist schön. Ist wunderschön. Ist ja auch kalt, man muss sich anziehen. Die Heizung dann aufdrehen, dann sind sie bald weg. Aber ist wunderschön, was Gott geschaffen hat. Die Schönheit sehen. Da wacht unsere Seele wieder auf. Kopfdrehungen. Schlussfrage zu diesem ersten Teil. Wo drehst du ständig hohl? Wo? Ohne das, was rauskommt dabei. Wo drehst du hohl? Wir haben ein paar schöne Bilder da in der Tagesschau vom Winter da oben in Norddeutschland. Das Auto, das hat mordsmäßig gedreht, aber keinen Zentimeter voran. Glatteis. Und so geht es bei uns oft auch im Leben. Es dreht sich, kommt nichts voran. Wo drehst du hohl? Noch ganz praktisch dazu. Wir werden mit den Sorgen, die sich bei uns eingeschlichen haben, oft selber schwerfertig. Und auch das schöne Lied, mach aus Sorgen ein Gebet, so wahr es ist. Aber es gehört noch mehr dazu. Sprich deine Sorgen einmal ungeniert auch vor einem anderen aus. Was ausgesprochen ist, was laut gesprochen ist, verliert ein ganzes Stück seiner Bindekraft. Wir reden jetzt zum Zweiten von den hilfreichen Sorgen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Es gibt eine gute Sorge, das ist die Vorsorge, ist das Erste, die Vorsorge. Wenn Jesus nachher sagt, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe, dann meint er nicht, wir sollten nicht vorsorgen. Das wäre schwärmerisch verstanden. Sondern wir sollen nicht alle Eventualitäten, alles, was kommen könnte, uns schon ausmalen für die Zukunft. Es ist eine gute Sorge, die Vorsorge, wo ich das meine tun kann. Und da ist recht, dass wir nicht von der Hand in den Mund leben. Das war für mich ein faszinierendes Erlebnis. Damals in der Sowjetunion, in Kasachstan, dort unten. Und dann war neben dem Haus des Missionars, der dort gewohnt hat, da wohnte eine große Kasachenfamilie. Und da ging's hoch her. Und ich fragte, was feiern die für ein Fest? Sagt er, die feiern kein Fest, sondern die haben jetzt ihre zwei Schweine geschlachtet. Und jetzt, er hat so gesagt, fressen sie bis zum Umfallen. Und in 2 Monaten kommen sie und sagen, sie hast uns nichts zu essen. Er sage ich, warum? Er sagt, sie kennen von ihrer Art her keine Vorsorge. Sondern wenn es da ist, dann wird gegessen. Dann alles rein. Nachher ist nichts mehr da. Das ist übrigens auch etwas, was die Arbeit in Indien ziemlich schwer macht. Die indische Mentalität ist wenig auf Vorsorge gerichtet. Sie denken nicht so sehr, was kommt denn dann? Das hängt auch sicher mit dem Klima zusammen, dass wir das ganz nüchtern sagen, wenn du da etwas fertig hast und dann fängt es an, ein Vierteljahr lang zu platschen und zu regnen, dass alles wegschwimmt, dann wirst du im Laufe der Zeit schon resigniert und sagst, jetzt plane ich mal nur für diesen überschaubaren kurzen Abschnitt und genieße es, solange es jetzt schön ist. Aber eine gute Sorge ist, wenn ich in vernünftiger Weise vorsorge. Ich möchte es praktisch machen. Zur Vorsorge gehört ja das, was wir mit Versicherungen haben. Ich möchte es ein bisschen provokativ sagen. Wahrscheinlich sind 80% der Versicherungen, die du hast, unnötig. Wahrscheinlich, weil da so viele Eventualitäten abgedeckt sind.
wo gar nie kommen. Man muss sich ja richtig ärgern, wenn man da nicht bettlägerig wird und hat so lange in die Versicherung einbezahlt. Ist echt schade. Aber mir hat mal eine alte Frau gesagt, endlich brauche ich auch die Schwester. Jetzt krieg es wieder raus, was ich reinzahlt habe. Lasst uns als Christen, ich sage das so lapidar auch einmal, das überdenken, wo in unserem Leben machen wir durch eine übersteigerte Vorsorge unser Gottvertrauen fraglich. Einer hat es ja einmal so ausgedrückt, im alten Gesangbuch, da steht noch das Lied, bewahr uns Herr vor Feuer und Hagelnot, brauchen wir nicht mehr beten und singen, weil dazu gibt es die württembergische Feuerversicherung. Dass man das sich für sich persönlich überlegt, in welchem Bereich habe ich mich übervorversorgt? Ja, natürlich. Die rufen mich an, die Vertreter, und sagen, Herr Pfarrer, wie steht es mit Ihrer Vorsorge? Sage ich, bestens. Ja, warum? Da sage ich, ich gehöre zum Vater im Himmel. Ja, aber Ihr Kollege XY, der hat sich um 1 Million Mark versichert, Lebensversicherung. Ha, ist es auch. Ich halte die Lebensversicherung persönlich für eine unmoralische Versicherung. Ich versichere mich für 1 Million, ich kriege ja gar nichts davon. Sondern wenn ich sterbe, kriegen es die anderen. Das reizt ja direkt zu manchem, gell? Da muss man vorsichtig sein. Natürlich gibt es ein bestimmtes Vorüberlegen. Ich bin Vater von 3 Kindern, ich habe eine Frau. Und ich muss schon überlegen, ich muss den Gedanken einmal ganz nüchtern gedacht haben. Wenn ich nicht mehr da bin, wie wird und kann meine Familie weiterleben? Das muss ich schon vordenken. Das hängt dann von den persönlichen einzelnen Umständen ab, in denen wir uns befinden. Und wenn zum Beispiel gesichert ist, da ist ein Haus da, dass man den Schwiegereltern und Eltern, wo man weiß, das ist, steht uns einmal zur Verfügung, dann muss ich keine riesen Bausparverträge ansammeln. Ist doch klar. Wenn aber gar nichts da wäre, dann müsste ich mir das überlegen. Will ich, dass meine Familie nachher im eigenen leben kann? Dann kann ich es ja in dieser Weise machen. Aber dass ich das genau abschätze und nicht alles da aufs Äußerste absichern will. Ich habe das Beispiel schon einmal erzählt. Ich habe für mich die Regel, dass ich beim Autofahren immer nur die Pflichtversicherung mache. Ich habe überhaupt nur Versicherungen, die Pflicht sind, wo man mich zwingt dazu. Aber ich habe die Pflichtversicherung beim Auto. Und nun hatte ich ein ziemlich neues Auto und einen Unfall. Und die erste Frage natürlich, Kasko, nein, ich bin nicht Vollkasko versichert, also ich war schuld, das muss ich offensichtlich selber tragen. Ich habe das Auto dann die Werkstatt getan und der hat gesagt, ja, 3000 Mark macht das aus. Also, gut. Am gleichen Abend ruft mich ein lieber Bruder an und sagt, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt. Ja, sage ich, war nicht schwer, aber bei den heutigen Autos ist immer gleich viel her. Also sagt er, was kostet das? Ja, sage ich, der schätzt auf 3000 Mark. Sagt er, schick die Rechnung an mich. Am nächsten Tag kam meine Schwiegermutter. Da sagt sie, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt und das kostet ungefähr 3000 Mark. Ja, sage ich, aber das ist schon gedeckt. Ja, sagt sie, ich habe dir hier einen Scheck. Da sage ich, ich brauche es nicht, es wird bezahlt, dann nimm es trotzdem. Ich habe einfach dafür gedankt, meiner Schwiegermutter und dem Herrn Jesus. Ich habe gesagt, danke Herr, er hat mich bestätigt in dem. Ich meine einfach, wir brauchen in unserem Leben auch Punkte, wo wir das Gottvertrauen ganz direkt einüben Und für mich ist zum Beispiel, für mich persönlich, ich mache es ja nicht für jemand anders verpflichten, für mich persönlich ist der Verzicht auf Vollkasko. Ständig rundherum abgesichert sein. Aber die nötige Vorsorge. Überall dort, wo ich zum Beispiel für andere Menschen verantwortlich bin, da wird meine Vorsorge zur Fürsorge. Da wird sie zur Fürsorge. Und das darf ich tun. Allerdings nicht überfürsorgen. Das soll ich wieder nicht. Da gibt es immer wieder die Grenze. Die Fürsorge für andere Menschen geht vor aller Selbstsorge. Die Fürsorge für andere Menschen geht vor aller Selbstsorge.
Muss ich dann mein Haus, meine Kinder hinterlassen oder Mission? Sorge entweder für Kinder.
Wenn die Kinder versorgt sind, dann gehört es der Mission.
Was, wenn die noch einen Einspruch erheben?
Ja, das sind wieder rechtliche Fragen, aber wer, ich habe es mal so gesagt, ich habe jetzt auch ein zugespitzter Satz. Ein Christ, der viel zu vererben hat, hat schlecht verteilt. Man muss die Zahl einmal lesen in der Zeitung, da kam kürzlich mal, wie viel in den nächsten 10 Jahren vererbt wird. Das sind Billionenwerte. Und es ist für die junge Generation, ich sage es mal in diesem Rahmen, ist das oft gar nicht so einfach, auf so hohem Niveau anzufangen. Ist gar nicht so einfach. Die Fürsorge für Menschen geht vor aller Selbstsorge. Das heißt ja, konzentriere dich, wende dich dem anderen zu. Das sind hilfreiche Sorgen, wo ich anderen Mut mache, anderen helfe. Immer wenn ein Gedanke, ein sorgender Gedanke zur Tat wird, dann ist recht. Dann ist recht. Kleingläubige nennt Jesus seine Jünger, weil sie in so vielen Fragen sich umtreiben lassen und damit die Geborgenheit verlieren. Kleingläubig, eigentlich wirklich wenig Vertrauen haben. Drei Ursachen für unsere Kleingläubigkeit, ich will es noch einmal zusammenfassen, weil wir es nicht wagen, wirklich an wichtigen Stellen unseres Lebens Jesus zu vertrauen. Ich habe das in dieser kurzen Geschichte ja geschrieben. Das ist eine zugespitzte Geschichte, aber sie fragt uns, wie dieser Bruder kam, gesagt hat, ich war gerade beim Arzt und er hat Hautkrebs festgestellt und hat gesagt, sie müssen ihn so schnell wie möglich und so radikal wie möglich sich operieren lassen da. Und dann sagt er, und ich stand in der Praxis vor ihm und ich habe jetzt gewusst, jetzt ist dein Vertrauen gefordert. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Doktor, ich muss mir das noch überlegen, aber ich denke, Jesus heilt mich. Und er hat mich rausgeworfen aus der Praxis. Er hat gesagt, kommen Sie nie wieder. Das ist völlig unvernünftig. Und dann fragt er mich, was soll ich tun? Wir sind da erst im Gesprächsgang dann weitergegangen. Er war Vater oder ist Vater, es waren, glaube ich, 5 oder 6 Kinder. Und ich sage, ja, was sagt Ihre Frau dazu? Als sie es gehört hat, war sie sofort mit mir in dem einig. Dann habe ich gesagt, dann würde ich sagen, jetzt frag Gott tatsächlich an diesem Punkt nach ihrem Vertrauen. Jesus hat ihn geheilt. Aber lasst uns das nicht verallgemeinern. Lasst uns nicht verallgemeinern. Das heißt nicht, dass ich bei einer Krankheit immer sagen muss, ich gehe nicht zum Arzt oder ich nehme keine Medikamente oder etwas. Aber es gibt gerade im Bereich der Krankheit, das sage ich jetzt sehr betont, öfters die Frage nach unserem Gottvertrauen. Der Glaube ist ein Wagen, Herr Jesus, ich wag's, ich möchte dir das zutrauen. Das gewisse Zeichen, dass du jetzt in dieses Vertrauen hineinwächst, ist, dass du still wirst drüber. In dieser Geborgenheit bleibst. Wir bleiben kleingläubig mit so wenig Vertrauen, wenn wir es nicht wagen mit ihm. Auch an wichtigen Stellen unseres Lebens. Gerade im Bereich der Krankheit. Gerade auch im Bereich des Teilens, des Opferns. Das ist eine biblische Zusage. Bringe den Zehnten in mein Haus und dann prüfet mich, ob ich nicht Segen herabschütte die Fülle. Und diese Frau hat es so einfach ausgedrückt und hat gesagt, wir haben in letzter Zeit viel für verschiedene Dinge gegeben, zu viel eigentlich nach dem, was wir hatten, und der Herr hat es reichlich vergolden. Sie haben es dort gewagt. Wo wagst du etwas in deiner Beziehung zu Jesus? Wo wagst du etwas? Das Zweite, wir bleiben kleingläubig, weil wir von ihm gar nichts brauchen. Das ist bei uns die Versuchung. Wir brauchen es gar nicht. Ich meine, das sind ferne Geschichten, die einem dann erzählt werden beim Geburtstagsbesuch. Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, nach dem Krieg, wir kamen als Flüchtlinge her, da war das so, wir saßen morgens am Tisch und haben nicht gewusst, ob wir ein Mittagessen haben. Und dann haben wir gesagt, Herr Jesus, wir brauchen es von dir. Und da haben Sie das hier zitiert, sind wir nicht mehr als die Vögel. Und Sie glauben es oder glauben es nicht, es stand an diesem Vormittag noch, ohne dass wir gemerkt haben, wer es hingestellt hat, einen Sack Kartoffeln vor der Tür. Das sind schöne Geschichten. Nein, das sind erlebte Wirklichkeiten, wo wir brauchen. Aber wir brauchen so oft gar nichts mehr. Wir haben alles. Wahrscheinlich sind wir in anderen Bereichen, ohne dass wir das merken, sehr bedürftig geworden. Wir haben Essen, Trinken, Kleidung. Das ist für uns in der Regel nicht mehr die Frage. Obwohl ich möchte das noch dazu sagen, es nimmt auch in unserem Land das wieder zu. Es nimmt wieder zu. Und wir sollten hier sehr, sehr sensibel sein, wenn zum Beispiel auf eine Freizeit oder auf einen Ausflug sich jemand, der, wo wir wissen, er würde gern mitgehen, so sagt, ah, ich gehe nicht mit. Es steckt oft dahinter, dass zum Beispiel, ich habe das gemerkt bei den Konfirmandenjahrgängen in den letzten Jahren, dass zum Beispiel der Vater arbeitslos geworden ist. Die anderen wissen das gar nicht. Das versucht man ja sehr zu verbergen. Und dann wird das Familienbudget tatsächlich knapp. Das ist übrigens auch eine geistliche Kunst, anderen in äußeren, gerade in finanziellen Nöten zu helfen, ohne sie zu beschämen. Das ist nicht einfach. Da gehört sehr viel geistlicher Takt dazu. Aber ich sage, in der Regel ist bei uns nicht mehr so, dass Essen, Trinken und Kleidung die Sorgenfragen sind, sondern die Sorgenfragen sind mehr in diesem Bereich der Gemeinschaft angesiedelt. Wir sind eine Gesellschaft, auch wir Christen werden immer mehr zu Einzelnen. Wir vereinsamen. Jetzt so natürlich nicht, aber wie viel ältere, bewährte Christen gibt es? Und nun ist der Ehemann, manchmal auch die Ehefrau, gestorben. Sie sind an ihre Wohnung gebunden. Es geht mühsamer mit dem Hinausgehen. Und die Gemeinde vergisst sie. Vergisst sie. Und wir erleben das ja selber in uns, wie schnell man einsam werden kann. Dass wir hier, wir sind wenig zutrauen zu Jesus, dass wir ihn bitten, Herr, schenk mir wieder diese Gemeinschaft mit anderen, lass uns wieder zusammenwachsen. Es gibt so viele Ehen, auch christliche Ehen, wo beide sehr einsam geworden sind. Obwohl sie täglich miteinander sind. Da liegen unsere Nöte. Diese steigende Not in unserem Land, die ja enorme Ausmaße annimmt. Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch, die Not des Alkoholismus. Da steckt ganz arg oft eine Vereinsamung dahinter, die soll bekämpft werden. Weil wir nicht brauchen. Kleingläubig wenig Zutrauen haben, weil wir anderes haben. Weil wir uns abgesichert haben. Jesus macht das ja sehr deutlich und ist genau das gleiche Umfeld. Er baute seine Scheunen, sammelte hinein, nun, liebe Seele, iss und trink, denn du hast einen Vorrat auf viele Jahre. Hilfreiche Sorgen, alles das, was zur Tat werden kann, was dem anderen hilft und sein Leben zur Entfaltung bringt und wo ich mich ganz an wichtigen Stellen Jesus anvertraue. Das sind hilfreiche Sorgen. Jetzt machen wir eine Pause, bis wir zum dritten Teil noch kommen. Das sind ja ganz gewiss keine abwegigen Fragen und es ist nichts Schlimmes, aber Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allem trachten die Heiden. Übrigens, sorgen und sagen, das macht diese Kopfdrehungen deutlich, nicht sorgen und tun, sondern sorgen und sagen, es bleibt auf dieser Ebene des Denkens und nimmt mich immer mehr in Beschlag. Was sind denn das für Leute? Christenheiden. Das ist eine ganz neue Sorte. Wir wissen ja aus der Bibel, es gibt Judenchristen, also das waren früher Juden und die sind Christen geworden und dann gibt es Heiden, die sind Christen geworden, das sind die Heidenchristen. Jetzt redet Jesus von Christenheiden, die tun so, wie wenn sie Christen wären und sorgen wie die Heiden. Das treibt sie um. Wir können es jetzt auch ganz allgemein sagen, die Frage nach dem Lebensstandard, nach der Lebenssicherung. Christenheiden, natürlich gehört man zur Kirche, das ist heute Normalfall noch. Man gehört zur Kirche, man zahlt seine Kirchensteuer, aber, Herr Pfarrer, sonntags, da gehe ich ins Hallebad. Das bringt mir was. Müsste mal am Dettinger Hallenbad vorbeifahren sonntagmorgens. Muss man Glück haben, wenn man einen Parkplatz kriegt. Das ist die weltliche Form des Gottesdienstes. Der Gottesdienst reinigt uns und das Hallenbad auch. Bloß ob das nun gerade das Gleiche ist. Ja, wir kämen gern in den Gottesdienst, aber wissen Sie, wir brauchen den Auslauf. Und da fahren wir früh morgen schon auf die Alp und sind den ganzen Tag unterwegs. Christenheiten. Christenheiten, ja, natürlich ist man christlich, gehört einer Konfession an, zahlt seine Kirchensteuer, aber anders komme ich nicht zur Buchführung als am Sonntagmorgen. Wisst ihr verstanden bei uns Handwerker? Christenheiten. Christenheiten, dieser liebe Bruder, der verdient sich diesen Titel da auch, der regt an eine große Freizeit und bereitet alles vor und lädt viele ein, auch persönlich. Und dann, wenn es dann schließlich dran geht, dann sagt er, ich kann nicht mit. ich muss mein Häusle neu erstreichen. Ja, bloß die 14 Tage Urlaub. Christenheiten. Wir wissen das für uns selber, wo wir so schnell dieses werden. Wir sind Christen, wir wollen zum Christus gehören und wir sorgen und tun wie die Heiden. Jesus sagt dazu, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ja, jetzt natürlich kann man ja sofort fragen, ja, wenn Gott das alles weiß, dann kann er es ja auch geben. Nein, wichtig ist zunächst einmal, Gott hat jeden Einzelnen mit dem, was er braucht, in seinem Blick. Und wo wir kommen und ihn bitten, da gibt er. Gott drängt es nicht auf. Er drängt es nicht auf. Ja. Das ist eine der wichtigen biblischen Linien. Gott drängt seinen Segen nicht auf. Sondern wo wir bitten, da empfangen wir. Bittet, so wird euch gegeben. Das gilt bis hin in die täglichen Dinge. Aber mich macht das ganz arg froh. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des allen bedürft. Mir steht immer wieder unser Thomas vor Augen, wo er so 3 Jahre alt war. Und der Thomas, der war verliebt in Messer, ist jetzt noch. Der hat eine riesige Sammlung. Und da kommt dieser kleine Knirps und bringt mir den Katalog und ist so ein Dolch drin. Überlebensmesser. Papa, den brauche ich. Da sage ich, welchen Dschungel willst du gehen? Ja, weißt du. Dann hat er mir das geschildert, welche Gefahren auf ihn zukommen. Und ich als Vater weiß, was er braucht. Ich habe gesagt, Thomas, den kriegst du nicht mal, kannst du nicht mal anschnallen. Das zieht dich runter mit all dem, was da drin ist. Und ist ganz arg gefährlich. Warte doch, wir haben dann ausgemacht, habe ich mit jedem der Söhne machen müssen, wenn sie mir bis an die Achsel gehen, dann kann man über einen Dolch reden. Inzwischen gehen sie mir um Haupteslänge über den Kopf. Der Thomas noch nicht. Euer himmlischer Vater weiß, wir wissen als Eltern, was für unsere Kinder gut ist. Und so weiß der Vater im Himmel, was für uns gut ist. Vorsicht, da ist manchmal eine Diskrepanz. Nicht immer das, was wir denken, was gut für uns ist. Aber unser himmlischer Vater weiß. Wenn ich anfange, so zu beten, Herr, gib du mir, nimm du mein Leben in deine Führung, da können ganz überraschende Wendungen kommen, die mir gar nicht so genehm sind, weil euer himmlischer Vater weiß. Wir waren in einem Jugendkreis, da war am Anfang Gebetskreis. Und alle haben für die Karin gebetet, ich glaube fast ohne Ausnahme, dass sie jetzt morgen ihre Prüfung besteht. Ich habe dann nachher gesagt, ihr betet das so überzeugt. Thema war Gebet. Seid ihr überzeugt, dass es für die Karin das Beste ist, dass sie die Prüfung besteht? Es könnte ja auch sein, dass Gott einen ganz anderen Weg mit ihr vorhat. Ich bete nie mehr drum, auch bei keinem Studenten oder wo sonst jemand in der Prüfung ist, dass er die Prüfung besteht, sondern ich bete so, Herr, gib ihm das Ergebnis, das sein Leben am meisten zur Entfaltung bringt für dich. Wir wissen oft so direkt, was gut ist. Nein, euer himmlischer Vater weiß. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des allen bedürft. Auch bei unserem Beten, Herr, mach mich möglichst schnell wieder gesund, hilf mir, dass wir so beten, Herr, mach's doch jetzt mit meiner Krankheit so, dass es mir zum Segen wird und dich ehrt. Das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber so ungefähr, man kann es auch anders sagen. Aber das ist der geistliche Gedanke dabei. Dass ich was dabei lerne, dass sich in meinem Leben was verändert, das kann oft nur durch schwierige Wege gehen. Und dass du dabei in den Blick kommst. Mir war diese Frau, die in den letzten 2 Jahren mit ihrer Krankheit, Markkrebs, in unserer Gemeinde, wir haben immer wieder so gebetet, was ist sie für viele Leute zum Zeugnis geworden und wie ist sie selber gereift? Wie ist sie selber gereift? Es war ein guter Weg Gottes mit ihr. Trotzdem trifft einen das sehr, wenn man, ich war in Indien und habe das dann gehört an dem Abend, sie ist gestorben, es packt einen, aber nicht wegen dem, weil, weiß nicht, wie ich sagen soll, sondern dass wir Menschen so dahin müssen. Der Tod bleibt was Schlimmes, ganz arg schlimm. Aber dieser Weg, den Gott mit ihr gegangen ist, war ein guter Weg. Ich weiß noch, wir haben manches Mal gebetet und haben gesagt, Herr Jesus, wir würden es uns noch ganz anders vorstellen. Es wäre doch auch schön, sie könnte jetzt, sie war ja noch gar nicht so alt, die Jahre noch genießen mit ihrer Familie zusammen. Sie wird ja auch noch gebraucht, auch in der Gemeinde. Wir könnten uns so viel anderes vorstellen, aber wir bitten bewusst so, machst du recht. Euer himmlischer Vater weiß, wenn ich mich dem anvertraue, das ist kein Freibrief für den Sechser im Lotto und für einen ständig gleichbleibenden Blutdruck. Sondern da kommt manches, was der himmlische Vater weiß und was er in mein Leben gibt, weil er eine Absicht hat. Darf ich es einmal zugespitzt so ausdrücken? Jesus hat nicht die Absicht, dass es mir immer gut geht, sondern er hat die Absicht, dass mein Leben gut wird. Das ist was anderes. Das ist was anderes. An diesem Wort nappere ich immer wieder für mich persönlich, euer himmlischer Vater weiß. Wir dürfen ganz kindlich kommen und sagen, Herr Jesus, so wie ich es ansehe, wäre das gut. Und so bitte ich es jetzt auch von dir. Aber, und jetzt nicht als Ausweichen, noch mehr als das, was ich mir vorstellen kann, zählt das, was du dir vorstellst über mir. Und darum bitte ich, mach so. Die beste Sorge. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Mit allem Eifer erstreben dieses Trachten. Alles dafür einsetzen. Das ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes ist, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du. Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes ist das, was heute in der Losung steht. Durch seine Wunden, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wie heißt es in der Losung steht der Anfang? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das ist die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und mit allem Eifer das Erstreben heißt das weglegen, was mir, das meine, wichtig ist. Das Streben nach dem Reich Gottes, der Einsatz für das Reich Gottes, ist zunächst einmal ein Nein zu dem, was mir vorher wichtig war. Wir kennen das ja aus unserem natürlichen Leben, wie Eltern ganz selbstverständlich um ihre Kinder willen verzichten. War am Sonntag Predigtthema, der Verzicht, das Fasten. Nach dem Reich Gottes zu streben, meine Kraft dorthin geben, das heißt tatsächlich, ich verzichte auf manches andere. Aber nicht gezwungen, sondern weil mir das wichtiger ist, weil ich da das Bessere habe. Das zeigt sich schon in dem, wenn der Michael, der ist jetzt 17, und dann sagt er ganz ernsthaft am Samstag, jetzt Papa, rat mir. Morgen kommt das ganz wichtige Basketballspiel, was weiß ich, Illinois gegen, weiß nicht. Das kommt um 11. Nein, nein, morgens um 11, zeitversetzt aus Amerika. Was ist jetzt wichtiger? Ich gehe in die Kirche oder gucke das Spiel? Ich habe nur zu ihm gesagt, gib dir die Antwort selber. Wenn du aber drüben in der Kirche sitzt und ständig denkst, wer führt jetzt? Und hoffentlich sagt er bald Amen, damit ich wenigstens den Schluss noch mitbekomme, dann bleib zu Hause. Man soll auch nicht zwingen hier. Da gibt es auch Entwicklungen. Aber das ist tatsächlich die Frage, was ist mir wichtiger? Was ist mir wichtiger? Das Schönste wird euch das Übrige alles zufallen. Der Herr gibt's. Er sorgt für uns. Und ich sage das noch einmal als ganz persönliche, oft miterlebte Erfahrung, gerade in Indien. Es ist keiner mehr, der zu uns in die großen Gemeinden, es sind jetzt über 45.000 Leute, der hungern muss. Weil der Herr sorgt dafür. Das Verteilernetz ist aufgebaut. Und weit drüber hinaus. Müsst ihr einmal sehen, wenn an unseren Kinderheimen oder Missionsstationen, wenn da Mittag ist und dann sitzen die Kinder da in großen Reihen und essen und auf der Mauer sitzen überall Kinder von der Umgebung. Und dann gehen wir und geben ihnen auch etwas. Das Verteilernetz funktioniert. Das kommt dazu. Übrigens, ich habe es ja schon gesagt einmal, so wird euch das Übrige alles zufallen, es wird obendrauf gegeben. Ist einfach, wenn man es in dem Beispiel wiederholt, ich gehe zum Metzger, kaufe ein, sage, ich hätte gern 200 Gramm Schinkenwurst geschnitten, die Metzgerin, die schneidet das und dann wiegt sie es ab und dann sagt sie, jetzt ist das Zipfele noch. Ich kann nicht mehr verkaufen, das kriegt sie so. Und dann tut sie es drauf. Das meint obendrein gegeben, sogar umsonst. Umsonst. Diese Erfahrung ist eine ganz wichtige Erfahrung, wo ich mich Jesus zur Verfügung stelle, leide ich nicht Not in allem anderen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Wo ich mich Jesus zur Verfügung stelle, leide ich nicht Not in allem anderen. Zum Beispiel diese Erfahrung, die der Missionar so gesagt hat, eigentlich nach allen pädagogischen Gesichtspunkten müssten meine Kinder echt missraten sein und allen Hieb haben. Sie waren 6 Jahre zu Hause. Dann sind sie für einige Jahre ins Hochland in Papua-Neuguinea gekommen, dann sind sie weitergekommen nach Australien auf eine Schule und jetzt haben sie das Abitur gemacht in Tokio. Und wir haben uns als Familie vielleicht 2-mal im Jahr sehen können, manchmal hat nicht einmal das geklappt, nach allen pädagogischen Regeln müssten die missraten sein. Und es sind prächtige Kinder geworden. Als unsere klein waren, da bin ich oft im Auto gefahren, habe gesagt, Herr Jesus, heute Abend, wie ich es mitbekommen habe, wäre es eigentlich ganz arg nötig, dass ich zu Hause geblieben wäre. Was war der Thomas für ein Sturkopf? Der hat meine Frau gereizt manchmal. Jetzt müsste ich da sein, habe gesagt, Herr, ich hab's nicht aus Jux und Dollerei angenommen, den Dienst heute Abend. Jetzt gehe ich und bitte dich, hilf durch. Achtung aber, es gibt auch eine gefährliche Grenze. Das ist manchmal auch schön, wenn die da rumjästen, die drei, und es ist High Life im Haus und ich sage, also auf Wiedersehen, ich habe jetzt einen Bibelabend. Ade. Da muss man vorsichtig sein. Da muss man vorsichtig sein. Man kann sich auch schnell um des Herrn willen vor dem mir auch aufgetragenen Dienst drücken. Das kann man auch. Und das liegt uns Männern oft sehr nahe. Da muss man sich selber immer wieder in die Zucht nehmen, dass ich nicht Jesus zum Vorwand nehme für meine Bequemlichkeit und für meine Flucht und für meine Faulheit. Die wichtigste Sorge, dass ich allen Einsatz habe. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Und wir werden diese überwältigende Erfahrung machen. Ich komme dabei nicht zu kurz, in allem Täglichen. Ich komme nicht zu kurz. Letzter Gedanke. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ist doch ein sehr nüchternes Wort Jesu. Er beschreibt also unsere Tage unter der Überschrift der Plage. Eigentlich wörtlich steht hier sein eigenes Belastendes. Ja. Seit dem Sündenfall ist es in dieser Welt drin. So ist es. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dir dein Brot verdienen. Und wenn du den Acker bebaust, Dornen und Disteln wird er dir tragen. Das ist das Belastende, das Mühemachende. Das wäre Schwärmerei zu sagen, wir leben wie auf Wolke 7. Sondern auch und gerade wir Christen leben mittendrin in dieser gefallenen Schöpfung. Da hat jeder Tag sein Belastendes. Das heißt aber auch, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. An anderer Stelle heißt es, er macht, dass ich so ein Ende gewinne, dass wir es können ertragen. Ein alter Bruder hat es mal deutlich gemacht, habe ich nie mehr vergessen, hat gesagt, schau einen Eisenbahnwagen an, da steht über jeder Achse eine Zahl. Und diese Zahl heißt, so viel kann dort aufgeladen werden. Und so hat Gott über deinem Leben genau dieses Maß. Er lädt dir nicht mehr auf, als dass du tragen kannst und was dir nützlich ist. Wir sollen das nicht wegbeten, sondern es ist genug, dass jeder Tag sein Belastendes hat. Und wir dürfen mit diesen Lasten das immer wieder dann Jesus hinlegen und sagen, Herr, das hat mich heute sehr umgetrieben. Ich habe diesen Menschen gesehen, habe mit ihm gesprochen, aber er ist zu. Seine Last, seine Last. Die Last, die man manches Mal in der eigenen Familie trägt, wie liebend gern hätte man, dass nun dieses Kind auch zurückfindet und in die Nachfolge hineingeht. Seine Last. Seine Last, wie man, wenn man sieht, dass Menschen trotzdem, dass man ihnen das vom Wort Gottes her deutlich sagt, in ihr Unglück gehen. Seine Last. Seine Last für Eltern. Man bleibt, ich habe das gar nicht so gedacht, aber jetzt erst merke ich das, man bleibt lebenslang Vater und Mutter. Und jetzt erst verstehe ich, wie meine Eltern, wenn sie, ich bin ja jetzt ja auch schon kein Wickelkind mehr, was sie immer noch bei vielen Fragen sich sorgen, dass meine Mutter, wenn ich anrufe, dann sagt, aber wenn du nach Indien gehst, hoffentlich kommst gesund wieder. Man bleibt lebenslang Vater und Mutter und das kann, macht oft Last. Kinder sind nicht nur Freude, sondern sind Lasten, die man trägt. Aber es ist genug, dass ein jeder Tag seine Last hat. Gott mutet uns nicht zu, dass wir alles schon wissen müssen und vorfürchten müssen, was kommt. Aber unter dieser Überschrift erlegt uns nicht mehr auf, als wir können tragen. Geborgenheit. Geborgenheit ist dieses tiefste kindliche Vertrauen. Angefangen von allen äußeren Sorgen. Weitergehen mit all den Lasten, die ich habe, dass ich im tiefsten bei Jesus bin und er genau kennt mein Leben und er dieses Leben zum Ziel bringen will. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir freuen uns an deinem Wort. Du bist so nüchtern und so ermutigend, und du stichst uns den Star. Du holst uns und willst uns rausholen aus diesen Kopfdrehungen, die einen so mürbe machen. Und du gibst uns diese Zusage, wo wir weiter dir vertrauen und in dieses Vertrauen hineinwachsen. Es fehlt uns nichts. Bis hin zum Essen, Trinken und den Kleidern, du gibst's. Hilf jedem von uns, dass wir aus dieser Versuchung als Christenheiden zu leben, immer wieder herausfinden und hin zu dir, dem Christus, dass wir wirkliche, kernechte Christen werden in diesem kindlichen Vertrauen. Amen.